Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, ich kann jetzt leider nicht über das schöne, leichtsprachige Evangelium predigen, habe auch keine so schönen Bilder von Kees de Kort dabei. Der Predigttext kommt nämlich von Paulus. Das ist nicht so leicht zu illustrieren. Ulrich. Er muss mich lauter machen. Aber es muss eine umwerfende Erfahrung für Paulus gewesen sein, mit Jesus in Beziehung zu kommen. Sie war ja auch ganz buchstäblich umwerfend damals vor Damaskus. Aber das war äußerlich. Es muss darin noch etwas viel Tieferes vor sich gegangen sein, etwas, das Paulus total erfasst hat, damit er so schreiben kann, wie er es hier im Römerbrief tut. Diese tief innere Verbindung zu Jesus, die hier zum Ausdruck kommt, dieses existenzielle Verbundensein mit ihm und seinem Weg vom Tod zur Auferstehung, das war schon etwas Besonderes. Das ist etwas sehr Besonderes. Paulus spricht uns das allen zu, aber er spricht aus eigener Erfahrung und aus persönlicher Betroffenheit. Und so entwickelt er seine Tauftheologie. Beim Hören haben Sie vielleicht gedacht, wieder so ein schwerer Text. So theoretisch, so trocken. Paulus eben. Aber man muss dahinter die vibrierende Lebenserfahrung des Paulus spüren, diese fast mystische Begegnung mit dem lebendigen Herrn, die ihn sowas schreiben lässt. Gewiss, auch Petrus sagt in seiner Pfingstpredigt, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden, dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Das klingt zunächst nüchterner und einfacher. Bei Paulus lernen wir aber, dass es das gar nicht ist. Vergebung der Sünden ist mehr als ein Freispruch vor Gericht. Empfang des Heiligen Geistes ist mehr als Zuspruch von Kraft und Erleuchtung. Beides ist vielmehr etwas ganz Existenzielles, das ganz tief hineingreift in unser Leben. Der Heilige Geist bringt uns in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Er verbindet uns mit ihm so tief, so grundlegend, dass sein Tod unser Tod wird und sein Leben unser Leben. Jesus ist nicht nur für uns gestorben, sondern wir sind mit ihm gestorben. Das ist mehr als Stellvertretung. Das ist schicksalhafte Verbundenheit. Jesus reißt uns mit sich mit durch seinen Tod hindurch in sein Leben. Was passiert da? Paulus sagt, wir brauchen der Sünde nicht mehr zu dienen. Sklaven zu sein, hieß es im Text einer Übersetzung. Das klingt, als ob die Sünde ein Dienstherr sei. Nicht etwas, was man tut, sondern jemand, der uns beherrscht. Und so spricht er auch vom Tod. Er wird nicht mehr über Christus herrschen, heißt es da. Der Tod ist also auch nicht nur etwas, was man erleidet, sondern jemand, der uns einfordert. Beides, Tod und Sünde, sind bei Paulus und in unserem Abschnitt handelnde Mächte, aktive Machthaber mit einem Herrschaftsbereich, mit einem Anspruch an uns. Und dieser Anspruch ist durch Jesus gebrochen. Dieser Herrschaftsbereich ist durch Jesus aufgebrochen. Wir sind wie freigekaufte Sklaven. Wir leben noch in demselben Land, aber keiner kann uns mehr knechten. Es besteht kein Anspruch mehr, wir sind frei. Dabei sollten wir vielleicht noch ein wenig verweilen. Sünde ist nämlich nicht einfach etwas Falsches, was man tut. Sünde hat zunächst noch gar nichts mit Moral zu tun. Aus Fehlern kann man lernen, falsches Verhalten kann man ändern. Und wenn wir das alle fleißig tun, wird es besser mit uns. Daran kann man arbeiten. Was soll also das ganze Gerede von Vergebung der Sünden? So denken manche Freigeister. Aber hier landet man, wenn man die Sünde so oberflächlich als etwas versteht, was man tut oder eben nicht tun sollte. Sünde ist aber etwas ganz anderes, aus dem das falsche Verhalten dann erst folgt. Sünde ist der Zustand der Gottestrennung, in dem wir uns alle irgendwie von Anfang an vorfinden. Oder umgekehrt, keiner von uns lebt im ungetrübten Glück der Gottesgemeinschaft. Dieses ungebrochene, ungetrübte Glück der Gottesgemeinschaft, das meint Jesus, wenn er die Seligpreisungen spricht. Selig bedeutet, das Glück der Gottesgemeinschaft empfangen. Und Sünde bedeutet, dass wir es nicht haben. So sehr wir uns auch danach sehnen. Da ist ein unüberbrückbarer Abgrund. Da nützt es auch nichts, dass wir uns darauf berufen, Gottes Geschöpfe zu sein. Das sind wir natürlich. Und in diesem Sinne sind alle Menschen Kinder Gottes. Aber das hilft uns nicht zur ungebrochenen Gottesgemeinschaft. Sie ist gebrochen und sie ist getrübt. Und das kann mit keiner noch so geschickten Umerziehung oder noch so großen moralischen Anstrengungen überbrückt werden. Der Weg dorthin muss uns einfach geschenkt werden. Anders geht es nicht. So wenig wir uns das Leben selber geben können, so wenig können wir uns den Ausweg, den Weg zu Gott, das Glück seiner Gemeinschaft selber geben. Das kann nur er tun. Er muss es geben, und zwar frei und umsonst. Das ist der Inhalt des Evangeliums, dass Jesus Christus in seiner Person die Brücke geschlagen hat, dass er unsere Verlorenheit durchlitten hat. Also kein Schwätzer ist, kein Schönredner, der vom Leben, wie es wirklich ist, keine Ahnung hat. Und dass er unsere Verlorenheit durchbrochen und überwunden hat auf das ungetrübte Leben mit Gott hin. Das heißt Vergebung der Sünden. Der Bann ist gebrochen. Die Herrschaft der Sünde ist niedergeschlagen. Das Gottesglück ist uns geschenkt und keiner kann es uns nehmen. Es geht dabei nicht um das Tun, sondern um das Sein. Existenziell sind wir neu geworden. Unser Leben hat sich in seinen Grundlagen verändert. Wir sind wie neugeborene Menschen. Das feiern wir auch am ersten Sonntag nach Ostern, quasi Modogenity, wie die neugeborenen Kinder. Wir machen manches anders, weil wir anders sind. Aber das ist nicht unser Verdienst, sondern gerade unser unverdientes Glück. Das ist Jesus. Das ist Jesus in uns, in seiner Gemeinde, mitten unter uns und in jedem Einzelnen. Es muss umwerfend sein, Jesus so zu begegnen. Paulus bezeugt es. Und viele von uns könnten es auch bezeugen. Und nun sagt Paulus, der Punkt, wo das wirksam in dein Leben hineinkommt, ist die Taufe. Denn die Taufe stellt diese Verbindung mit dem Sterben Jesu und mit seinem Leben her. Da wird dir das zugeeignet. Da findet der Herrschaftswechsel statt. Die Taufe ist also auch mehr als ein schöner Brauch, mehr als eine liturgische Handlung, mehr als ein Symbol. Sie ist eine wirksame Wirklichkeit. Da geschieht etwas von Gott her. Deshalb wird bei einer Taufe ja immer auch der Taufbefehl Jesu zitiert, wie wir ihn vorhin in der Evangeliumslesung gehört haben. Damit bezeugen wir, dass wir uns da nichts ausgedacht haben, sondern dass wir im Gehorsam gegenüber dem Auftrag Jesu handeln. Die Taufe ist also ein existenzielles Geschehen am Täufling. Nebenbei gesagt, deswegen beten wir auch sonntags immer und auch nachher wieder im Abendmahlsgebet, nimm uns mit hinein in seinen Tod und in sein Leben, Jesu Tod und Jesu Leben. Und dann? Ja, dann beginnt das alltägliche Leben mit seinem Auf und Ab. Genau deshalb hat Paulus Römer 6 geschrieben. Da sagt er zuerst, so ist das. Gott hat uns mit dem Auferstehungsleben seines Sohnes beschenkt. Punkt, das ist Fakt. Und dann sagt er, nun lebt das aber auch. Lebt aus diesem Geschenk, lebt es aus. Das geht anscheinend nicht automatisch. Das muss man wollen und sich immer wieder bewusst machen. Haltet dafür, heißt es im Luthertext, dass ihr der Sünde gestorben seid und für Gott lebt in Christus Jesus. Andere sagen, seht euch als solche an oder denkt so von euch. Ich würde sagen, macht es euch bewusst. Geht einfach davon aus, dann wirkt es lebensgestaltend in eurem persönlichen Leben. Dann prägt Jesus selbst euer Leben und darum geht es. Natürlich machen wir noch Fehler. Natürlich werden wir noch aneinander schuldig. Natürlich müssen wir hin und wieder einander um Vergebung bitten. Aber die Grundlage ist anders. Jesus lebt in uns. Wir haben Frieden mit Gott. Wir leben aus dem Glück der Gottesgemeinschaft durch Jesus und in Jesus. Das bestärkt der dreieinige Gott jedes Mal in der Abendmahlsfeier. Und das schenke er uns allen jetzt und in Ewigkeit. Amen.